Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hätten wir damals diesen Buchclub gestartet, zu dem ich dich mal drängen wollte, dann hätte ich so ein spannendes Buch für uns.
Mist, ey. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Das ist so eine Sache, die schwingt noch so zwischen uns.
Ja, das können wir jetzt auch vergessen, weil ich habe es jetzt schon als Hörbuch gehört bei BookBeat. Und zwar heißt das Buch Neid, Nacht der Angst von Riley Sager. Und ich kann ja mal kurz zusammenfassen, worum es geht.
Bitte, der Titel klingt gruselig genug.
Es geht um Charlie. Charlie ist eine Studentin und sie möchte eigentlich von ihrer Uni jetzt weg, weil letztes Jahr wurde ihre beste Freundin von einem Serienkiller ermordet, der immer noch nicht gefasst ist. Und nicht nur deswegen möchte sie da weg, sondern weil sie sich einfach gar nicht mehr so da wohlfühlt. Und jetzt möchte sie wieder nach Hause zu ihrer Oma. Und dafür sucht sie eine Mitfahrgelegenheit. Die findet sie auch an so einem Board in der Uni. Und sie fährt dann bei einem jungen Mann mit, namens Josh. Und Josh ist irgendwie so ein bisschen komisch und hat auch Wissen über den Mord an ihrer besten Freundin, das eigentlich gar nicht so öffentlich bekannt ist. Und das ist so eine Sache, die sie absolut stutzig macht. Und da passieren so ein paar Sachen, die das noch so befeuern. Und auch ein paar Sachen, die das wieder hinten runterfallen lassen, wo sie sich dann denkt, ach, ich übertreibe voll. Aber weiter bin ich noch nicht. Ich habe aber schon eine Ahnung, wie es ausgeht.
Klingt meiner Meinung nach nach Täterwissen. Aber das wissen wir jetzt nicht. Klingt sehr, sehr spannend. Hörbücher sind für mich auch momentan irgendwie so eine kleine Obsession geworden, muss ich sagen. Weil man kann Hörbücher zu Zeiten hören, an denen man kein Buch in der Hand halten kann. Ich habe mir zum Beispiel ein Buch von Riley Sager genommen als Hörbuch, was du tatsächlich auch schon richtig gelesen hast und meintest, es wäre super gut. Und ich habe mir jetzt verboten, das außerhalb meiner Putzzeit zu hören. Also ich darf das nur hören, wenn ich putze. Und es ist so vorteilhaft, weil das ist so spannend, dass ich die ganze Zeit denke, wo könnte ich jetzt hier nochmal 15 Minuten in meinen Tag squeezen, um so ein bisschen aufzuräumen. Habe ich noch irgendwas? Mhm. Kann ich das Bad noch sauber machen? Die Küche? Muss ich noch den Abwasch machen? Und ich liebe es einfach. Es ist so ein Geheimtipp. Also Leute, merkt euch das. Voll. Damit wird eure Wohnung blitzblank sein, wenn ihr ein gutes Buch habt.
Und wenn wir euch jetzt hier ein bisschen angefixt haben, dann probiert es doch einfach selber mal aus. Wir haben auch einen Code, Crime Overdose, den findet ihr auch nochmal in unserer Episodenbeschreibung. Damit bekommt ihr bei BookBeat 60 Tage kostenlos und insgesamt 40 Hörbuchstunden. Das ist nicht krass?
Ich finde, das ist so ein krasser Code, den BookBeat da rausgehauen hat. Überleg dir mal, du würdest jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, dann sind das 40 Spaziergänge. Oder 40 mal die Wohnung sauber machen. So viel könnt ihr gar nicht putzen, wie ihr hören könnt. Also wenn ihr da jetzt Bock drauf habt und das testen wollt, dann schaut noch mal über den Link in unserer Episodenbeschreibung vorbei oder eben auf der Webseite und mit unserem Code Crime Overdose. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hören.
Tod in einem Wohnhaus. Sexuelle Missbrauch von Kindern.
Zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ein Mann tot in einem.
Die Polizei geht von einem Verbrechen.
Überdosis Crime. Ein Podcast mit Chinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
Am 11. Januar 2010 um 7.15 Uhr morgens geht bei der Polizei Clinton Township in Michigan ein Notruf ein.
My nephew just drowned in the bathtub. Can you send somebody over? What was that?
What did you just say?
My nephew just drowned in the bathtub.
What do you mean he drowned?
He drowned.
He's dead?
Yeah, I think he's dead. I don't know if somebody can resuscitate
him. How old is he?
Oh my God, he's only 3 years old.
Did you get him out of there?
No, I don't know what to do.
Okay, get him out of the
tub. Oh my God.
Get him out of the tub.
Okay.
Don't hang up.
I'm not. Get him out of the tub. Oh my God.
Turn him over. Try to get the water.
Okay.
Right, can you get him on his side?
Yeah.
Is he breathing at all?
No.
Okay, try to tap on his back, see if any water comes up.
No.
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 All right, you know how to do CPR?
No.
All right, how old are you?
I'm 25.
All right, tilt his head back a little bit.
Okay.
And put your face over his whole mouth.
Okay.
And just give a breathe into his mouth, okay? A little bit above him, just push on his chest and in the middle as much as you can, okay? Do about 10 times and then breathe into him again. I need you to stay calm.
Okay.
Stay calm.
No, what's this?
Okay. Is there two people there?
Yeah.
All right, I want two people, and one to do the chest compressions and the other one to breathe for him.
Mom, can you come here? Can you breathe in his mouth?
Huh?
Breathe in his mouth.
Go ahead, you go.
No, breathe in his mouth. I'm sorry. Come on, buddy. Come on, buddy.
They're on the way. They'll be there very shortly, but you need to breathe for them until we get there. Where's your mom at?
She's right here.
Is she doing anything?
No.
Okay.
In der Leitung sind der Mitarbeiter des Notrufs und Tonina Borgia zu hören. Tonina beginnt den Anruf mit den Worten: Hey, mein Neffe ist gerade in der Badewanne ertrunken. Könnt ihr jemanden vorbeischicken? Verwirrt von dem entspannten Ton in der Stimme der Anrufenden, gepaart mit den Worten, die sie sagt, fragt er sie: Was meinen Sie mit, ist gerade in der Badewanne ertrunken? Er ist ertrunken, antwortet Tonina. Er ist tot? Ja, ich glaube schon, dass er tot ist. Ich weiß nicht, ob ihn jemand noch wiederbeleben kann. Wie alt ist er? Oh mein Gott, er ist erst 3 Jahre alt. Sie beginnt zu weinen. Im Verlauf des Gesprächs, als er merkt, dass Tonina leicht panisch wird, versucht der Notrufmitarbeiter, sie zu beruhigen. Er weiß schon, was ihr jetzt bevorsteht. Er weist sie an, die Wiederbelebungsmaßnahmen an dem Jungen, den sie jetzt bitte aus dem Wasser holen müsse, zu beginnen. Tonina ist hörbar überfordert. Der Mitarbeiter fragt sie, ob noch jemand anderes im Haus ist. Ja. Okay, dann wird jetzt eine Person von euch die Herzdruckmassage machen und die andere wird ihn beatmen. Die 25-jährige Tonina Borgia bittet ihre Mutter, zu ihr zu kommen. Kannst du in seinen Mund atmen? Hä? Fragt sie. Beatme ihn. Nein, das kannst du machen. Tonina wiederholt sich noch einmal, merkt aber, dass ihre Mutter nicht vorhat, zu helfen. Ich finde hier erstmal ganz am Anfang auffällig, wie sie sehr emotionslos da diesen Anruf tätigt und mitteilt, dass ihr Neffe jetzt gerade in der Badewanne ertrunken ist. Und erst als er sie fast schon dazu zwingt, irgendeine Reaktion zu bringen, bricht sie so aus und fängt an zu weinen. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht daran liegt, dass sie gerade in dem Moment erst realisiert, was passiert, oder ob sie das Gefühl hat, jetzt eine Reaktion zeigen zu müssen, weil sonst irgendwas verdächtig sein könnte.
Das ist mir irgendwie am Anfang gar nicht so aufgefallen, dass sie emotionslos war im ersten Satz.
Mhm.
Ich fand, dass sie schon ziemlich hektisch und durcheinander war, was sehr passend zur Situation eigentlich ist.
Ja.
Aber jetzt, wo du es sagst.
Also auch der Mitarbeiter hat später nochmal gesagt, ihm ist das direkt aufgefallen, wie komisch das war. Also den Satz, den sie genannt hat oder den sie gesagt hat, mit der Bedeutung, mein Neffe ist gerade in der Badewanne ertrunken, und den Ton, den sie hatte. Er meinte so, es klang irgendwie, als würde sie gerade eine Pizza bestellen. So, hallo, mein Neffe ist gerade in der Badewanne ertrunken, könnten Sie jemanden vorbeischicken?
Ach krass, ist mir gar nicht aufgefallen beim Hören. Aber ja, also ich hatte jetzt erstmal gar keinen Verdacht oder so. Also mir ist jetzt erstmal nichts Seltsames vorgekommen in dieser ersten Spur, außer dass sich keiner bereit erklärt, den Jungen zu beatmen.
Sie versucht schon, also sie will sich ja ihre Mutter dazu holen.
Genau, aber beide haben eigentlich nicht so das Bedürfnis, jetzt die Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen. Und das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe oder die einfach nicht für mich zusammenpasst mit dem Fakt, dass sie den Notruf wählen will, weil ihr Neffe gerade ertrunken ist.
Ja.
Und deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen seltsam. Aber auch die Mutter, deren Enkel das ja eigentlich ist, der gerade verstorben ist, auch irgendwie sagt, nee, das kannst du machen. Das finde ich irgendwie, also das ist für mich in der Situation überhaupt nicht passend. Das ist das Einzige, was ich irgendwie so ein bisschen verdächtig und irgendwie komisch fand.
Ja, finde ich auch. Ist mir auch direkt aufgefallen. Und als ich das dann das erste Mal gehört habe, dachte ich so, hä, okay, sie will jetzt wirklich nicht helfen. Die Tonina, wie gesagt, bemüht sich dann eigentlich schon. Man hört dann auch man hört im Hintergrund, beziehungsweise einfach so, weil sie den Hörer, glaube ich, auf laut gestellt hat, was sie da macht. Und man hört auch, wie sie ihm so auf den Rücken haut, so ganz leicht. Aber sie sagt ja dann ganz oft, nein, nein, er kommt nicht zurück, da ist nichts, er atmet nicht und so. Und Ich verstehe zwar in dem Moment, dass man dann panisch wird und, glaube ich, auch so denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn er wirklich nicht zurückkommt? Finde es aber schon ein bisschen auffällig, dass sie die ganze Zeit das so abtut, von wegen, nee, eigentlich ist er schon tot. Eigentlich muss ich hier gar nichts mehr machen.
Ja, so die fehlende Bereitschaft, da irgendwie richtig was zu unternehmen. Auch, dass sie das bisher auch noch nicht probiert hat. Also,
ja.
Dass der Mitarbeiter vom Notruf ihr das sagen muss, dass sie das vielleicht mal probieren könnte oder sollte oder müsste, um den Jungen irgendwie doch noch zu retten. Ja, man kann sich in einer Form sicher sein, dass es zu spät ist, aber das hätte nicht zu spät sein müssen, denn sie hätte es schon locker vor dem Anruf probieren können. Ich meine, ja, das ist eine Stresssituation, gehen wir jetzt mal davon aus, dass jetzt wirklich nichts Verdächtiges dabei ist, dann ist es auch eine absolute Stresssituation, aber finde ich irgendwie auch ein bisschen komisch.
Was ihr jetzt nicht gehört habt, ist zum Beispiel eine kleine Sequenz, in der sie sagt, sie glaubt, er hat gerade reagiert oder so ein Geräusch von sich gegeben, sodass sie ja doch irgendwie noch Merkmale oder Zeichen des Lebens an ihm findet. Und ja, also umso schwieriger finde ich so die Situation allgemein. Sie sagt dann, er würde gerade mit ihr sprechen oder hat so einen Ton von sich gegeben und gleichzeitig, und später wird sie aber auch noch ein paar Dinge sagen, die das irgendwie so ein bisschen widerlegen und sehr, sehr unstimmig machen.
Okay, spannend.
Als die NotfallsanitäterInnen am Haus der Borgias eintreffen, öffnet ihnen zunächst niemand die Tür. 10 bis 15 Sekunden dauert es, ehe die Mutter, also Terry Borgia, zur Tür geht und ihnen dann aufmacht. Tonina hatte ja gesagt, dass ihre Mutter noch mit im Haus wäre, doch diese scheint das scheinbar irgendwie nicht so richtig zu interessieren oder sie scheint sich nicht dafür verantwortlich zu fühlen, die Tür zu öffnen, obwohl Tonina ja eigentlich neben dem Jungen sitzt und ihn gerade versucht wiederzubeleben und dafür gar keine Zeit hat. Und erst als sie dann dazu aufgefordert wird von den Rettungskräften draußen, schaltet sie das Licht vorne ein und öffnet den Rettungskräften die Tür. Die NotfallsanitäterInnen finden den kleinen Körper auf dem Badezimmerboden regungslos und nicht atmend vor. Neben ihm zusammengeknüllt sein Spider-Man-Schlafanzug. Trotz größter Mühe kommt für D'Angelo jede Hilfe zu spät. Im Henry Ford Hospital in Detroit wird kurze Zeit später sein Tod festgestellt. D'Angelos Eltern, Bashar und Amelia Al-Kasmika, werden darüber informiert. Ihre genauen Reaktionen sind mir nicht bekannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein unglaubliches Ohnmachtsgefühl in ihnen aufgekommen sein muss. Hatten sie D'Angelo am Vortag ja nur zu seiner Oma und seiner Tante gegeben und fest damit gerechnet, ihn dann am nächsten Tag einfach wieder abzuholen. Terry erzählt den Rettungsleuten, dass sie morgens aufgewacht sei, ein Bad für D'Angelo einließ, ihn von der Couch dorthin trug, er hatte noch geschlafen, in die Badewanne setzte und dann aus dem Raum ging und erst 25 Minuten später Tonina ihn dann gefunden haben soll. Im nächsten Sound hören wir sie im Gespräch mit ihrer dritten Tochter und Schwester von Emilia und Tonina, Vicky Borgia.
Are you okay? Are you okay? Okay. Well,
No. It's terrible.
You didn't do it.
I don't know what happened. And I know, but I'm trying to tell you, I'm having a hard time.
What is the hard time?
Everything.
What happened?
And there's just so many bills and everything. It's overwhelming.
Okay, what does that have to do with D'Angelo?
I don't know.
Okay, what happened with D'Angelo? Does Tonina know what happened?
No.
No? You just woke up this morning? What did you tell the police?
I don't know.
Terry Borgia weint. Sie schluchzt, fürchterlich. Vicky auf der anderen Seite des Hörers versucht sie zu beruhigen. Mehrere Male fragt sie, bist du okay? Auf die Frage nach D'Angelo und was an diesem Morgen passiert war, sagt Terry nur, ich weiß es nicht. Das Gespräch geht dann noch eine Weile. Das Zwischenstück habe ich rausgeschnitten, weil sich beide immer wiederholen. Es ist alles zu viel. Da sind so viele Rechnungen und, sagt Terry, als sie von Vicky unterbrochen wird. Okay, aber was hat das jetzt mit D'Angelo zu tun? Fragt sie mit einfühlsamer, aber besorgter Stimme. Ich weiß es nicht, nennt Terry nicht nur einmal auf all die Fragen, die Vicky im Kopf schwirren. Weiß Tonina, was passiert ist? Was hast du der Polizei erzählt? Bist du einfach aufgewacht heute Morgen und dann war er tot? Was ist passiert? Reiht sich ihre Verzweiflung und die Verwirrung über die Situation in Fragen aneinander. Ja, ich finde, man hört hier erstmal die Verzweiflung in Terry Borgia, die eigentlich gar keine Ahnung hat, was passiert ist, beziehungsweise nicht so richtig vernimmt, was passiert ist.
Terry ist jetzt die Mutter von D'Angelo.
Nee, Terry ist die Mutter von den drei Schwestern, also Tonina, die sich dort mit am Tatort befunden hat. Dann Emilia, das ist die Mama von D'Angelo. Und Vicky ist die dritte Schwester.
Okay.
Und diese beiden telefonieren ja jetzt gerade. Mhm. Ja, und Vicky versucht einfach die Situation für sich auch, glaube ich, ein bisschen aufzuklären. Ich glaube, da ging es weniger darum, dass sie irgendwas aus ihrer Mutter rausbekommt für die Polizei, als eher, dass sie überhaupt nicht verstehen konnte, wie sowas passieren konnte. Ja. Sie hat selber auch Kinder. Das heißt, die hat sie auch schon einige Male zu ihr gegeben, zu ihrer Mutter. Mhm. Und ja, vielleicht kommen da auch so ein bisschen die Gedanken auf, was, wenn das mein Kind gewesen wäre, wie konnte sowas denn jetzt passieren? D'Angelo war oft bei denen zu Besuch, bei den beiden. Und auch die Cousins unter sich waren gemeinsam da. Also es war eigentlich nie ein Problem und es gab auch nie irgendwie Sorge, dass irgendwas passieren könnte, weil sich irgendwer komisch verhält.
Mhm. Aber Tonina und Terry haben zusammen gelebt,
genau.
Richtig?
Ja. Tonina hat immer noch bei ihr gewohnt. Okay. Die hat sich sehr für Modedesign interessiert und ihr Zimmer ist auch wirklich behangen mit allem, was man sich so diesem Thema nach vorstellen kann. Also mehrere Mannequins, diese Schaufensterpuppen,
ja, stimmt, ja.
Und Kostüme an den Wänden, verschiedenste Masken. Ich glaube, ihre Wandfarbe war auch so ein Knietschpink, war schon ein sehr auffälliger Raum so von der Gestaltung. Und ja, sie hat aber schon immer bei ihrer Mutter gelebt, also ist zwischendurch nicht irgendwie mal ausgezogen oder so. Die Vernehmung mit Tonina geht parallel weiter. Deutlich emotionsloser spricht sie über den Morgen, an dem D'Angelo ertrank.
So that was the last time you really saw them. And then you went to bed. Did you hear any noises throughout
the
night?
No, I didn't hear any noises. I didn't hear any noises in the morning. I didn't hear anything at all.
Okay. So you woke up at what time?
I woke up at 7.
Okay.
This morning, 7 o'clock. Yeah.
Okay, and what happened then?
I walked into the bathroom and he was floating on top. And he was just floating on the water. And he had his pants on still. And he had a shoe.
Where was your mom at this point?
She was just pacing back and forth, like she really didn't know what she was doing.
Pacing where? In the living room, the kitchen, the hallway, her bedroom?
She was pacing in the kitchen.
Okay. And she didn't say, hey, D'Angelo is in the bathtub, call 911?
No, she did. She told me. She told me to call 911.
Why would she do that?
Maybe she was in shock.
Okay. And where was she at when she told you this? In the kitchen still?
Yeah.
Okay. And does your mom normally give D'Angelo baths? And if so, what time does he normally give them to him?
She normally gives him a bath.
Is it normally at 6 a.m. or 5 a.m? Which would have been the time frame if you woke up at 7 for an hour. You looked at 5, 6 a.m.
Maybe he woke up and maybe he turned the bath on himself.
Tonina sei am Vorabend um 22.30 Uhr ins Bett gegangen. In der Nacht hätte sie die beiden das letzte Mal gesehen. Da lagen sie gemeinsam auf der Couch, schlafend. Auf Nachfrage hin ändert sie ihre Aussage und gibt an, dass die beiden Fernsehen geschaut hätten. Morgens habe sie auch keine Geräusche wahrgenommen. Mit langer Sprechpause mitten im Satz und mehreren sagt sie, dass sie um 7 Uhr aufgewacht war. Sie sei dann ins Badezimmer gelaufen und da habe er im Wasser gelegen, regungslos. Der Polizeibeamte fragt sie, wo ihre Mutter in der Zeit war. Terry Borgia hätte zunächst nach Tonina gerufen und gefragt, ob sie wach sei und sei dann in der Küche auf und ab gelaufen bzw. nervös hin und her gelaufen. Sie hätte ihr auch gesagt, den Notruf zu wählen. Ob ihre Mutter den Jungen öfter baden würde, bestätigt Tonina und hängt dann an, dass er ja vielleicht auch selbst aufgestanden war und das Wasser anmachte. Im Sound ist folgende Information nicht enthalten, aber Tonina betont noch einmal, dass ihre Mutter eine liebevolle Mutter war, die sich um alle kümmerte und sorgte, eine normale Mutter eben. Die erste Sache, auf die ich mal zu sprechen kommen möchte, ist, dass ich eigentlich nicht glaube, dass der Junge diesen Wasserhahn alleine einschaltete.
Na.
Bei den Wasserhähnen, die wir hier in Deutschland haben, wäre das vielleicht noch möglich, weil die meisten sind jetzt so zum Kippen.
Ja.
Das könnte ich mir noch vorstellen, dass wenn er da irgendwie dran rumkrackelt und das so hochzieht, dass das Wasser dann rausläuft. Aber dann müsste er A, den Stöpsel reingesteckt haben, denn es gibt Fotos, da steht das Wasser in der Badewanne und so hat man ihn ja auch vorgefunden. beziehungsweise so haben die Rettungskräfte dann die Situation vorgefunden, als er daneben lag. Und es war ein Wasserhahn zum Aufdrehen, es war ein Knauf, der gedreht werden musste. Sie selbst sagt jetzt Dreijähriger, D'Angelo ist aber tatsächlich 4 Jahre alt. Das wusste sie jetzt nicht mal genau. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein 4-Jähriger in der Lage ist, so einen Hahn aufzudrehen, Stöpsel reinzustecken und dann in die Badewanne zu krabbeln.
Nee, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Dass, ja, und dann das rauslaufen zu lassen, bis die Badewanne voll ist, dann das wieder auszustellen, damit sie nicht überläuft,
genau,
und sich dann da reinzubegeben, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Das habe ich auch gedacht. Also das Wasser in der Badewanne, wir werden euch dazu auch noch mal ein paar Fotos auf Instagram posten, stand so, ich würde sagen, halb hoch. Jetzt könnte man denken, wenn er 25 Minuten später von Tonina gefunden wurde, dass sie den Hahn zugedreht hat, aber dann wäre die Badewanne doch übergelaufen.
Außer
es lief da nur ganz leicht raus. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Nee, dann hätte das ja bestimmt schon irgendwer mitbekommen, dass sie überhaupt läuft, bevor sie halb voll ist.
Da guckt man, ein 4-Jähriger, selbst wenn der das gemacht hat, der macht ja nicht die Tür zu,
nee,
zum Badezimmer, sodass es niemand hört. Also finde ich nicht glaubwürdig, diese Theorie.
Nee, finde ich auch nicht.
Im Laufe des Gesprächs ändern sich Toninas Aussagen auch immer wieder. Zum Beispiel sagt sie, sie sei ins Badezimmer gelaufen, in dem D'Angelo im Wasser lag, weil ihre Mutter sie gerufen hatte. Es gab neben ihrem Zimmer noch ein anderes Badezimmer, das sie an diesem Morgen nicht nutzte. Dann sagt sie später, sie habe ihre Mutter vor ihrer Zimmertür gehört. Das sei auch öfter passiert, dass die Mutter vor ihrer Zimmertür hin und her gelaufen sei und hätte dann die Tür geöffnet. Und da hätte die Mutter ihr dann gesagt, was passiert ist. Also ihre Aussagen sind immer sehr wechselhaft und wirklich, also nicht nur diese, sie gibt nicht nur diese 2 Aussagen, die dann sich widersprechen, sondern immer wieder springt das eigentlich hin und her. Und die Fragen, die sie gestellt bekommt, kann sie auch nie so deutlich beantworten oder sehr widersprüchlich beantworten. In der einen Situation ist es so, in der anderen Situation ist es so. Das hört ihr jetzt gleich auch nochmal im nächsten Sound.
So she said, Tonina, are you up? Is that what she said?
Yeah.
And she was outside your bedroom?
Yeah. No, she was outside my bathroom door.
Okay, so she
my bathroom's inside.
So she had to come into your bedroom.
Yeah. I just feel like if I just would have woken up earlier, maybe I could have saved his life. You know what I'm saying? This is why I blame myself. If I would have woken up and given him CPR an hour before, maybe I could have saved him. Maybe I could have got that water out. This is what I'm dealing with. Like, I just feel like...
Everyone's going to feel some guilt. Everyone's going to feel guilt for taking him there.
Why? Like, I thought he was coming back to life. Like, I was trying to pump it back in. Like, I thought he was coming back. I felt warm.
So your mom comes in your bedroom and says, Tonina, are you up?
Mm-hmm.
What happened next?
It's really bad.
Well, it's okay. I'm the one doing this one right now, so.
She told me what she did.
What did she say?
I don't know if I should even.
Well, your mom, let me put it this way. Right now, your mom is going to get charged with murder.
Toninas Aussagen werden immer unklarer. Sie bestätigt dem Beamten, dass ihre Mutter rief, Tonina, bist du wach? Er fragt sie, ob die Mutter da vor ihrer Zimmertür war. Ja. Nein, sie war vor meiner Badezimmertür. Mein Badezimmer ist in meinem Zimmer. Also kam sie nicht in dein Zimmer. Nein. Dann lenkt sie, es ist nicht das erste und letzte Mal, vom Thema ab. Ich habe nur das Gefühl, dass ich ihn hätte retten können. Wäre ich nur eine Stunde früher wach gewesen, hätte ich die Wiederbelebung früher machen können und dann hätte er vielleicht überlebt. Außerdem fragt sie inzwischen durch, ob sie das CPR, also die Wiederbelebung, falsch gemacht hätte. Ob man es, große Anführungsstriche, schlagen müsste wie ein Schinken. Der Polizist fragt verwirrt nach, was sie denn damit meint. Sie weiß auch nicht, vielleicht hatte sie ihn falsch wiederbelebt und er habe es deswegen nicht geschafft. Dann fragt der Beamte sie erneut, deine Mutter kommt also in dein Schlafzimmer und fragt dich, ob du wach bist. Was ist dann passiert? Es ist fürchterlich. Sie hat mir erzählt, was sie getan hat, sagt Tonina. Er fragt sie, was sie ihr gesagt hätte, doch Tonina hat Bedenken, dass sie das jetzt nicht erzählen sollte. Der Beamte macht ihr eindrücklich klar, dass ihre Mutter dem jetzigen Stand nach für Mord verurteilt werden würde, wenn sich nichts anderes ergibt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und sag mir gerne, ob du dem widersprichst oder ob du das nicht so siehst, dass sie erst, wenn sie, als sie sagt, so vielleicht hat sie ja einen Fehler gemacht beim Wiederbeleben, dass sie so einen Grund sucht, warum er gestorben ist, nämlich dass sie das nicht richtig ausgeführt hat und da ja niemand was dafür könne, dass er das jetzt nicht geschafft hat. Und am Ende stellt sie ihre Mutter dann doch als Schuldige hin und sagt so, ja, sie hat mir dann erzählt, was sie gemacht hat, was ganz fürchterlich ist. Und das ist wieder so widersprüchlich und gleichzeitig auch dann noch mit den Aussagen zusammen, wo sie dann sagt, ja, meine Mutter, die ist eine normale Mutter, die war immer für alle da. Ich finde es so, sie versucht aktiv, ihre Mutter da eigentlich reinzureiten, indem sie sagt, ja, sie hat das jetzt gestanden.
Ja.
Kann ja sein, dass das wirklich so ist. Und gleichzeitig versucht sie, einen Grund zu finden, warum der denn gestorben ist. Nämlich nicht, dass ihre Mutter irgendwas Schlimmes gemacht hat, sondern dass er in der Badewanne ertrunken ist und sie die Wiederbelebung nicht geschafft hat.
Ich finde ihre Aussagen hier auch absolut verwirrend irgendwie. Ich war ein bisschen perplex, als sie dann gesagt hat, dass ihre Mutter ihr dann erzählt hat, was sie getan hat. Und da gebe ich dir absolut recht, dass sie erstmal so, naja, die Schuld so ein bisschen auf sich nimmt und ich habe es vielleicht nicht richtig gemacht oder ich hätte einfach früher aufwachen müssen, dann hätte ich es mitbekommen, um dann wieder den Verdacht auf ihre Mutter zu lenken und zu sagen, ja, sie hat mir dann erzählt, was sie getan hat. Es ist irgendwie so verwirrend.
Ja.
Da habe ich irgendwie auch gar keine Meinung richtig zu. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber
ja.
Stand jetzt ist sie absolut durcheinander, was die Aussagen angeht. Ich kann mir jetzt noch nicht ausmalen, wie die Situation gewesen sein soll.
Ja, das werdet ihr auf jeden Fall noch so leicht erfahren, würde ich mal sagen. Es ist im gesamten Gespräch für mich sehr auffällig, wie oft sie von sich ablenkt und auch sehr vielsagend, das jetzt mit dem Notruf im Hinterkopf zu behalten, bei dem sie ja erst anfängt zu weinen, als er schon fast eine Reaktion erzwingt, meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt rausgehört habe, so als hätte es bei ihr Klick gemacht, dass sie jetzt reagieren muss, weil das eine komische Situation ist. Und sie sagt selber, sie hätte eine Stunde früher reagieren müssen, dann hätte er es schaffen können oder dann hätte sie ihn vielleicht ja schneller wiederbeleben können, sagt aber auch, dass er noch warm war, als sie ihn wiederbelebte. Wenn der jetzt wirklich eine Stunde früher ertrunken wäre, dann wäre er tot in dem Moment, wo sie aufgewacht ist. Und das kann ja, also dieser Zeitraum von wegen, wäre ich eine Stunde früher wach gewesen, da war das Ganze schon passiert, zu dem, ich reanimiere ihn gerade und er ist noch warm und er spricht mit mir, passt nicht ganz. Also so ein kleiner Körper wird nicht eine Stunde lang um sein Leben kämpfen.
Der Fakt, dass er mit ihr gesprochen haben soll, da stimme ich dir absolut zu. Bei der Sache, wie schnell die Körpertemperatur sich sinkt, nachdem ein Mensch verstirbt oder ein Kind, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das weiß ich nicht genau, wie schnell oder wie langsam sowas geht. Aber ich finde schon allein, dass sie sagt, dass er mit ihr nochmal gesprochen hat oder irgendeine Art von Reaktion oder Lebenszeichen gegeben hat, das passt ja auf jeden Fall nicht zusammen.
Ah ja, stimmt, das hatte ich noch nicht bedacht. Da muss man jetzt sagen, er lag ja in der Badewanne und wer weiß wie lang, vielleicht war das Badewasser auch schon kalt, dann sinkt die natürlich schneller, die Körpertemperatur. Ja. Aber ich habe auch gerade nochmal nachgelesen, die Körpertemperatur eines erwachsenen Menschen sinkt eigentlich oder in der Regel so im Durchschnitt um 0,8 Grad Celsius pro Stunde. Das heißt, es wäre jetzt, glaube ich, nicht merklich für sie klar gewesen, dass er jetzt kalt ist, vermutlich.
Ja, weil es ja auch erst eine Stunde war, richtig?
Genau,
ja.
so wie sie das sagen. Terry und Vicky sprechen noch immer am Telefon miteinander und Terry gibt ihrer Tochter jeden Grund, sich zu sorgen.
I don't know what happened to him. I just snapped. I think I just would. Too many things bothering me. Did you know he died? Did you know?
Yes.
I think so, yeah.
Yeah, you did know.
I know I saw.
Antonina tried to resuscitate him?
Yeah.
And was he coming back?
No.
No. No. So he had been dead in the water for a while?
No.
Maybe like 2 minutes. And how did he get in there?
I don't know.
You snapped. You just snapped. You just snapped. This is a f***ing nightmare. said, what the? Oh, my God. I mean, things happen and people screw up and drink and drive and do things like that, but not this. I love you. You're my mother. I will always love you and always be there for you. I love you with all my heart.
Thank you, Vicky.
I do love you. Always know I will be there for you, no matter what. I love you. You will always be my mother.
Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ich bin einfach durchgedreht. Da sind zu viele Dinge, die mir Sorgen bereiten, sagt Terry zu ihrer Tochter. Diese reagiert erst einmal ruhig, fragt sie, ob Tonina dann die Wiederbelebung durchführte. Ja, antwortet Terry. Auf ihre Frage, ob D'Angelo schon eine Weile tot im Wasser lag, antwortet Terry mit Nein. Es wären vielleicht 2 Minuten gewesen. Sie wisse nicht, wie er in die Badewanne gekommen war. Und auch Vicky realisiert jetzt, was Terrys Worte zu bedeuten haben. Ich hoffe, es ist nicht allzu verwirrend, dass die Sounds jetzt hier wechseln. Das, was klingt wie ein Telefongespräch, das sind immer Vicky und Terry, die Mutter und die Schwester, beziehungsweise andersrum, Vicky ist die Tochter und Schwester von Tonina, ja. Und Terry ist die Mutter. Und man hört so, dass Terry schon sehr kläglich klingt, also weint viel und spricht sehr undeutlich. Und das im Gespräch mit dem Polizeibeamten ist Tonina.
Ja, aber in diesem Sound hören wir ja jetzt das Telefonat wieder, ne?
Genau, jetzt haben wir gerade das Telefonat gehört, richtig. Und auch Vicky realisiert jetzt, was Terrys Worte zu bedeuten haben. Ihre eigene Mutter soll ihren Neffen umgebracht haben. Das ist ein fürchterlicher Albtraum und immer wieder flucht sie. Menschen würden Fehler machen, zum Beispiel am Steuer trinken, aber so etwas ist kein kleiner Fehler. Nach einer Weile spricht sie Terry aber einfühlsam zu. Sie sei ihre Mutter und sie würde sie immer lieben. Immer. Sie würde immer für sie da sein. Immer. Sie würde immer ihre Mutter bleiben. Immer. Terry Borgia war in den letzten Jahren durch eine schwere Zeit gegangen. Nachdem ihr Mann verstorben war, fiel sie in eine schwere Depression, die ihre Gedanken verdunkelten und den Sinn des Lebens nahm. Zu einem Zeitpunkt versuchte sie, sich das Leben zu nehmen. Was ihr hier jetzt nicht mehr hört, Terry fragt Vicky, also die Mutter, fragt ihre eigene Tochter, was denn mit Amelia sei, die Angelos Mama, und was mit der Kleinen passieren würde. Vicky sagt ihr, dass es Amelia nicht gut gehe und diese überhaupt nicht verstehe, wie das passieren konnte. Wen Terry mit der Kleinen meint, weiß Vicky sofort. Tonina wird sich um sich selbst kümmern müssen. Das bekommt sie schon hin. Sie ist 25 Jahre alt. Dann muss sie sich eben einen Job suchen. Mach dir da mal keine Gedanken. Terry scheint sehr besorgt um Tonina, die noch immer mit ihr zusammenwohnte. Auch Tonina hatte eine Vergangenheit mit ihrer mentalen Gesundheit. So sagt sie in der Vernehmung, dass sie Medikamente nehmen würde. Nur welche, um sie etwas ruhiger zu machen. Risperdal und Citalopram. Wie lange sie die schon nehmen würde, fragt der Beamte. Erst seit einem Monat. Ob es dafür einen Anlass oder Grund gäbe, fragte sie. Tatsächlich nehme sie die Medikamente doch schon seit einem Jahr. Einfach, um sie ruhiger zu machen und entspannter fühlen zu lassen. Also sie widerspricht sich wirklich fast in einem Satz. Nicht nur einmal, so finden es die BeamtInnen später heraus, hätten die Nachbarn sie rumschreien und fluchen gehört. Sie gibt zu, dass sie einmal unter einer bipolaren Störung und Psychose gelitten habe und deswegen ein Neuroleptikum im Erwachsenenalter nahm. Also wir sind jetzt hier gerade bei Tonina, der Tochter, die den D'Angelo wiederbelebte und sagt, sie sei das nicht gewesen. Sie hat ihn nur versucht wiederzubeleben, ist morgens aufgewacht und ihre Mutter hätte D'Angelo ja eigentlich getötet. Flexikon DocCheck sagt über Neuroleptika, Neuroleptika sind Arzneistoffe, die psychotrope, also zum Beispiel antipsychotische, antiautistische und sedierende, neurologische sowie andere Wirkungen und Nebenwirkungen hervorrufen. Die einzelnen Wirkkomponenten können bei verschiedenen Wirkstoffen erheblich variieren. Neuroleptika sind indiziert bei manischen Psychosen, Schizophrenie, psychomotorischen Erregungszuständen, chronischen Schmerzen als Prämedikation bei Neuroleptanalgesie und Anästhesie oder auch als Antiemetika. Neuroleptika können Patienten mit psychischen Erkrankungen helfen, sich ihrer Krankheit bewusst zu werden und sich von ihr zu distanzieren. Toninas Medikamente, das Citalopram, ist ein Antidepressivum und Risperdal ein Antipsychotikum bzw. Neuroleptikum. Hier möchte ich jetzt nochmal auf die Zeitspanne oder diese Zeitangabe zu sprechen kommen, die Terry in ihrem Gespräch mit ihrer Tochter nennt. Das haben wir gehört. Sie sagt, 2 Minuten hat der Junge dort im Wasser tot gelegen vermutlich. Tonina hat ja was ganz anderes gesagt, dass sie eine Stunde früher hätte da sein können, dann hätte sie ihn wahrscheinlich noch wiederbeleben können. Nun könnte man jetzt auch sagen, sie wusste nicht, wie lange er da lag, weil sie es nicht war. Aber ich finde das alles nicht so, ich finde es alles nicht so stimmig. Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass diese Situation so war. Die Mutter wusste das, hat sie dann gerufen und Tonina dachte, der Junge lag da schon eine ganze Weile. Was ihr nachher glaubt, da müsst ihr euch dann selbst ein Bild von machen. Ja. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Informationen, die das ein bisschen widerlegen könnten, dass Tonina damit nichts zu tun hat. Mhm. Hier will ich nochmal die beiden Reaktionen vergleichen. Von beiden Personen, also einmal Tonina und Terry. Ja, jede Person reagiert anders, gar keine Frage. Ich finde aber schon auffällig, wie abgeklärt Tonina darüber spricht, außer in den kurzen Momenten, wo sie die Realität so gefühlt hittet. Und wie durcheinander und emotional Terry eigentlich spricht, die Mutter in dem Gespräch mit ihrer Tochter. So, die Mutter, die ist super, hat super viele Emotionen in sich, ist super emotional und weint eigentlich die ganze Zeit. Und man kann das natürlich nicht so zu 110% deuten. Aber wir haben es schon ein paar Mal mitbekommen, dass MörderInnen meist relativ abgeklärt sind und das gar nicht so richtig vernehmen. Und was sehr auffällig ist, ist, dass Tonina ihren Neffen niemals beim Namen nennt. Sie sagt zu keinem Zeitpunkt D'Angelo.
Stimmt.
Sie sagt immer nur, mein Neffe, der Junge.
Ja, oder S.
Oder S.
Also S in Bezug auf das Kind wahrscheinlich.
Ja, sie hat ja gesagt, S zu schlagen wie einen Schinken.
Ja, das fand ich auch ganz schön perfide irgendwie. Aber ich habe mir so gedacht, man könnte es zweierlei auslegen. Einmal das, also ich beziehe es jetzt einfach mal auf Terry, dass Terry eben so emotional ist, weil sie die Schuldige ist und sie schuld daran ist und jetzt ohne, dass sie das jetzt wollte, sondern dass es wirklich eine Art Unfall war. Oder dass Terry emotional ist, weil sie eben damit nichts zu tun hat und es eben nicht war und einfach die ganze Situation nicht fassen kann. Hm. Und auf der anderen Seite die Tonina, die so in Anführungsstrichen entspannt und abgeklärt ist, weil sie es nicht war, nicht zu befürchten hat. Hm. Oder weil sie vielleicht irgendwas dazu beigetragen hat, dass das passiert ist und sie einfach eine kalte, berechnende Person ist. Das kann man beiderseitig auslegen.
Ja.
Und ich habe mir bis jetzt noch nicht richtig eine Meinung gebildet.
Ja, ich kann ja mal die Informationen bzw. meinen Gedanken einwerfen, dass ich es ein bisschen auffällig finde, wie emotional die Mutter vor allem auch gegenüber Tonina wird im Gespräch mit ihrer anderen Tochter. Also sie sagt ja so, die Kleine, wie soll die denn klarkommen? Ihr habt das jetzt, wie gesagt, nicht gehört, aber sie war sehr emotional dabei und hat auch geweint und hat gesagt, oh Gott, das kann sie sich gar nicht vorstellen. Und am Anfang gibt sie ja sozusagen zu mit diesem I snapped, ich bin durchgedreht oder so, es hat dann ist einfach was geplatzt in mir, dass sie das war. Was wäre, wenn sie Toninas Schuld auf sich nimmt und diese Fürsorge, die sie gerade empfindet, dieses, oh mein Gott, die arme Tonina, was wird denn aus ihr das jetzt gerade sagt, weil sie weiß, dass sie ihre Tochter gerade rettet und die jetzt aber alleine zu Hause bleibt in dieser Wohnung, obwohl die ja noch nie alleine gewohnt hat.
Spannender Gedanke, habe ich erst gar nicht so dran gedacht, dass ja manche unschuldigen Menschen auch die Schuld für jemand anderes auf sich nehmen, weil die andere Person, die es wirklich war, im Leben nicht klarkommen würde, beziehungsweise ja, da könnte man aber auch sagen, okay, wenn Tonina allein ist und Terry zum Beispiel ins Gefängnis geht, dann ist sie ja auch allein. Aber vielleicht hat sie dann ja wenigstens noch ihre Schwestern um sich, um ja, sich darum zu kümmern, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehen würde, dass eine 25-Jährige sich schon auch selbst irgendwie versorgen kann. Aber ja, es ist ein super spannender Gedanke, dass sie es vielleicht gar nicht war, aber die Schuld auf sich nimmt, einfach um ja, sie so ein bisschen zu schützen, davor ins Gefängnis zu gehen vielleicht.
Ja, gerade auch, weil das Leben im Gefängnis ja ein anderes ist, als wenn sie jetzt zu Hause bei ihren Schwestern bleiben muss.
Definitiv.
Also nehmen wir mal an, Tonina ist durchgedreht und irgendwas hat in ihr, sag ich mal, so wie Terry es gesagt hat, ist geplatzt oder, ne? Dann wäre es plausibel, dass Terry sagt, sie will sie davor retten, ins Gefängnis gehen zu müssen, weil das würde sie nicht schaffen. Weil Terry ja auch selbst schon diese Anzeichen hatte von, mein Leben ist gar nicht so lebenswert, weil sie sich das ja nehmen wollte. Und unter schlimmen Depressionen litt, seitdem ihr Mann nicht mehr da ist. Und ich glaube eh, da so ein großer Teil von ihr einfach fehlt. Ja. Das ist jetzt halt nur eine Theorie von unserer Seite. Ja. Aber wir können da auf jeden Fall am Ende nochmal drüber sprechen. Wir kommen jetzt erstmal zu Sound 6.
I'll tell you what.
You're my best friend.
Who, she is?
No, she is my best friend, but that little kid was my best friend.
If I were you, I would call one of your doctors today who gives you that and get a recommendation to get in to see somebody.
It's just hard to lose a nephew.
I know. I could.
And you have your mom in prison.
Pardon me? Well, you're going to be in there thinking about stuff. Yeah, it's going to be different.
No, like, it's different. The scheme.
The scheme?
Yeah.
I don't know what you mean by that.
The paint.
The paint?
Like, the decoration.
Oh, I haven't seen it.
Oh, you said it was different.
No, other people are, other people have described it as that.
Oh, no, is it bad?
I don't know. I
don't even want the media in my
house. Hier habt ihr jetzt wieder Tonina im Gespräch mit dem Beamten gehört. Und das neigt sich jetzt auch so langsam dem Ende zu. Beide stehen schon im Raum. Tonina zieht ihre Jacke über. Sie hatte im Laufe des Gesprächs schon einmal Andeutungen gemacht, dass ihre Schwester sie hinter dem Mord vermutet. Also hat gesagt, dass die Schwester, ich kann euch jetzt nicht mal sagen, welche, sie hat immer nur von der Schwester gesprochen. Mhm. Aber ich weiß auch, dass sowohl Emilia als auch Vicky da eigentlich eine Meinung teilen. Mhm. Werde ich euch am Ende noch mitteilen. Aber ja, sie hat so gesagt, ja, ihre Schwester würde nicht wollen, dass sie zur Beerdigung von D'Angelo kommt. Warum würde sie das wollen? Sie hat doch damit gar nichts zu tun. Und plötzlich bricht es noch einmal aus ihr heraus. Ihre Schwester sei ihre beste Freundin. Der Beamte empfiehlt ihr daraufhin, dass sie sich noch einmal bei dem Arzt oder der Ärztin melden sollte, die ihr ihre Medikamente verschreibt, damit sie mit jemandem darüber sprechen kann, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Tonina geht darauf gar nicht ein, sondern sagt, es ist einfach schwer, einen Neffen zu verlieren und die eigene Mutter im Gefängnis zu wissen. Sie spricht da auch sehr undeutlich, er muss nochmal nachfragen, weil sie so schluchzt. Tonina beruhigt sich langsam wieder und auf dem Weg aus dem Raum heraus nimmt sie gerade ihre Handtasche in die Hand und fragt dann den Beamten, ist mein Zimmer wirklich so anders? Der Beamte versteht sie erstmal nicht direkt. Und dann sagt er zu ihr, naja, wenn du dort schläfst, wird sich das schon komisch anfühlen vielleicht, weil da ja was vorgefallen ist in diesem Haus. Und dann sagt sie, nein, sie meinten, dass es anders wäre. Der versteht dann immer noch nicht, was sie damit eigentlich meint, hat keine Ahnung. Und sagt auch, ich weiß nicht, was sie meinen. Und dann sagt Tonina, die Farbe, also die Dekoration. Darauf der Beamte, oh, ich habe ihr Zimmer noch nicht gesehen. Und dann sagt sie, oh, aber sie hatten gesagt, es ist anders als andere. Und dann sagt er wieder, nein, andere Leute haben das gesagt. Tonina fragt, oh nein, ist es schlimm? Call me kleinlich, aber wie komisch ist ihr Verhalten hier? Also nicht nur, dass sie mal wieder nur über sich spricht. Sie nennt in der ganzen Vernehmung, wie ich eben gerade schon mal gesagt habe, ihren Neffen nicht einmal beim Namen. Und dass sie dann zum Ende des Gesprächs da über ihr Zimmer sprechen will. Und es gibt noch eine andere Situation, die zwischendurch passiert ist, nämlich als genau der gleiche Beamte mit ihr in einem anderen Raum sitzt. Da sitzen sie an einem Tisch und später gehen sie dann rüber zu so einer Couch und einem Sessel. Ich glaube, das ist auch dazu da, um so ein Vertrauen aufzubauen, dass sie vielleicht irgendwas erzählen könnte, weil das einfach nicht mehr so förmlich ist, dass sie sich gegenüber an einem Tisch sitzen. Eine
entspanntere Stimmung.
Dann genau. Er versucht auch zwischendurch so ein bisschen ihre Körpersprache zu spiegeln und sie dazu zu bringen, das Gleiche zu machen wie er. Das ist eine Taktik, denn damit könnte man erreichen, dass die Person einem noch mehr vertraut, weil man sich halt sehr ähnlich ist. Mhm. Und da lobt er sie für ihre Wiederbelebungsmaßnahmen oder für das Ausführen der Wiederbelebungsmaßnahmen. Und da ist sie total überrascht und sagt so, wirklich? Oh. Aber man hört so richtig raus, dass sie das jetzt nicht komisch findet, komisch platziert findet, obwohl das jede andere Person, die, sag ich mal, da klarer im Kopf wäre und auf sowas nicht anspringen würde, sich vermutlich denken würde, naja gut, okay, ja, ich habe halt alles versucht, was ich konnte. Aber sie fühlt sich halt richtig gelobt dafür.
Stimmt.
Und dann fragt sie jetzt am Ende, ist mein Zimmer wirklich so anders? So, ich will das jetzt nicht so locker easy und irgendwie witzig darstellen, aber es wirkt so ein bisschen wie so ein Pick-me-Girl, was so sagt, ist mein Zimmer wirklich so anders? Ich bin ja so quirky und ich bin ja eine Modedesignerin und alle machen sich immer über mich lustig, weil ich halt einfach ein bisschen anders bin als die anderen.
Voll seltsam. Ich habe auch erst gedacht, irgendwie bezieht sie das darauf, dass ihr Zimmer anders ist als sonst an diesem Tag?
Man checkt es halt gar nicht, was sie meint. Gar nicht. Ne? Weil es so zusammenhangslos ist.
Ja, und auch er, also ich habe mich in seiner Reaktion absolut wiedergefunden, weil ich saß ja auch gerade so, habe mir gedacht, was erzählt sie, was meint sie überhaupt?
Ja.
Also so ein bisschen auch durcheinander, zusammenhangslos.
Ja.
Und ja, weiß ich nicht, einfach Hauptsache irgendwas sagen. Einfach irgendwas sagen.
Hm.
Weißt du, einfach.
Als könnte sie das jetzt nicht anders beenden, das Gespräch, obwohl ich schon finde, dass sie das, dass ihr das wirklich nochmal so richtig in den Fingern gekribbelt hat, diese Frage zu stellen. Sie wollte das super gerne wissen. Also meiner Meinung nach, so für mich klang das jetzt.
Vielleicht
so.
Auch ein bisschen so selbstdarstellerisch, selbstgefällig, dass sie oder so egoistisch nochmal über sich selbst sprechen
total
zu wollen.
Total ich-bezogen. Und auch hier finde ich es wieder auffällig, sie ist die ganze Zeit nicht emotional. Sie kann da darüber sprechen, dass sie ihn da aus dieser Badewanne rausgeholt hat. Und in dem Moment, als es um sie geht und sie sagt, es ist einfach schwer, einen Neffen zu verlieren. Also sie spricht ja aus der Ich-Perspektive und nicht, es ist schlimm, dass dieser Junge gestorben ist oder dass D'Angelo gestorben ist, sondern ja, aus ihrer Sicht auf sich bezogen, da wird sie plötzlicherweise wieder emotional.
So seltsam.
Tonina hat ja Sorge, wie ich es eben gerade schon mal gesagt habe, dass ihre Schwester oder Schwestern sie beschuldigt und damit hat sie auch nicht ganz Unrecht, denn Vicky Borgia, Bashar und Emilia Al-Kasmika, also die Eltern von D'Angelo und auch die Verteidigung von Terry, glauben, dass Terry Tonina nur decken will. Das mit dem Verteidiger finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil natürlich würde der nach einem Motiv suchen oder ja nach einem Grund suchen, warum Terry da jetzt zugibt, das gewesen zu sein, obwohl Tonina da so abgeklärt ist und auch irgendwie nicht ganz stimmige Sachen erzählt. Aber Terry Borgia, also die Mutter von den Schwestern und die Großmutter des toten Jungen, wird nach 3 misslungenen Gerichtsverhandlungen zu vorsätzlichem Mord und damit lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Sie verstirbt 2018 an Krebs in ihrer Haft. Die Obduktion von D'Angelo ergibt durch mehrere blaue Flecken und leichte Hämatome an seinem Hals, außerdem geplatzte Äderchen und Schürfwunden im Gesicht, dass er gewaltsam unter Wasser gehalten wurde. Sowohl Tonina als auch Terry hatten beide leichte Kratzspuren am Körper. Ob Terry Tonina nur schützen wollte, werden wir nie erfahren. Tonina sprach in einem Interview mit Explore With Us noch einmal über die Tat ihrer Mutter. Ihr Verhalten hatte sich nicht wirklich geändert. Noch immer fanden sich Ungereimtheiten und erneute Aussagen, die nicht zu denen von früher passten, in ihren Sätzen wieder. Und noch immer lenkte sie schnell von Themen ab, indem sie die Problematik auf sich bezog. So wurde sie zum Beispiel gefragt, woran sie sich bei D'Angelo noch erinnert. Ihre Antwort endete mit dem Thema um ihr schwieriges Leben, weil sie immer für sich selber sorgen musste. Und dieses Gespräch, das hat 2023 stattgefunden oder dieses Interview. Und es ist so absurd zu sehen, wie sie darüber redet, weil, wie gesagt, das ist nicht die einzige Situation, in der sie das wieder auf sich bezieht. Es geht auch sehr, sehr lang. Und wie ich es gerade schon mal gesagt habe, auch da sind wieder totale Ungereimtheiten in dem, was sie erzählt schon und auch nochmal ganz anders, als sie es damals erzählt hat. Mhm. Also ihre Realität ist wirklich immer eine ganz andere, die sie so darstellt und ich finde das alles ganz, ganz schwierig und super suspicious und bin ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, dass Terry Borgia die Täterin war. Vicky sagt auch, dass Tonina auf dem Weg zum Gericht für einen Termin zugegeben habe, dass sie D'Angelo umgebracht hatte. Und auch vor einem Detective macht Tonina im April 2015 komische Aussagen. Sie glaubt, dass sie es vielleicht doch gewesen sein könnte, weil sie eine schlechte Person ist und ihre Mutter sowas niemals hätte machen können. Da war der Prozess aber schon vorbei und Terry Borgia verurteilt und da ging es dann darum, ob der Prozess nochmal aufgenommen werden sollte. Das wurde aber abgelehnt, weil man gesagt hat, Terry hat eigentlich, weil man gesagt hat, so nach dem Motto, dass Terry geschwiegen hat, hat eigentlich schon gezeigt und auch nicht darüber gesprochen hat, was passiert ist, hat eigentlich schon gezeigt, dass sie die Schuldige ist und sie hat ja auch nicht geholfen. Also sie hat da keine Tat vollbracht in dem Moment, als dieser Junge wiederbelebt werden sollte. Mhm. Und ganz ehrlich, ich möchte jetzt niemanden in den Schutz nehmen. Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten und ich kann jetzt nicht sagen, das ist eindeutig so, das ist eindeutig so. Ich gehe aber eher von dem Fakt weg oder von dem Gedanken weg, dass es Terry war und eher, dass es Tonina war und dass Terry in dem Moment einfach verdammt schockiert war und wirklich unter Schock stand, dass ihre Tochter gerade sowas gemacht hat und ihr Enkelsohn da jetzt tot in der Badewanne liegt.
Boah, ich finde das aber so verdächtig, dass die beiden Kratzspuren hatten.
Das stimmt.
Also, ja, kann man vielleicht auch anders erklären, dass sie sich untereinander nochmal irgendwie weg hatten.
Das habe ich auch schon gedacht, mhm. Ja.
Und dass daher halt auch von der jeweils anderen Person die Kratzspuren kommen können. Aber ich kann mir natürlich auch, ich weiß halt auch nicht, ob ein 3- bzw. 4-Jähriger die Kraft hätte, Kratzspuren zu verursachen bei einem erwachsenen Menschen.
Da wurde sich auch drüber unterhalten, mhm. Und da sagte, glaube ich, die Vicky, dass ihr Neffe ein ziemlich starker Junge war. Also der war mhm. erst 4, aber der hatte schon relativ viel Kraft für sein Alter. Okay. Und dass ihre Mutter eigentlich, die war 67, mhm. dass ihre Mutter nicht stark genug gewesen wäre, den Jungen so lange unter Wasser zu halten, während er sich dagegen wehrt.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Und so eine 25-Jährige ist halt deutlich agiler. Ihre Kratzspuren waren, also Toninas Kratzspuren waren hier oben, so Richtung Leiste, Oberschenkel.
Ja.
Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass sie über der Badewanne gehangen hat und den Jungen runtergedrückt hat, das ja nicht im Sitzen, sondern vermutlich eher im Stehen.
Ja, definitiv.
Dass er, wenn er mit den Armen um sich geschlagen hat, sie halt dort oben erwischt haben könnte. Weil das mhm. ja gerade so, sag ich mal, die Position oder die Stelle ist, die er noch leicht erreichen kann.
Die Stelle, wo man sich halt rüberbeugt direkt.
Genau, über ja, die so an, am Badewannenrand eigentlich
ja,
wäre.
Stimmt. Und ja, man kann ja auch die Theorie irgendwie konstruieren, dass er sich eigentlich am Badewannenrand festhalten hätte wollen.
Ja, oder so danach greifen wollen, ist ja irgendwie ein Greifreflex.
Ja,
da.
voll. Ja, spannend. Ich finde, ja, also entweder, ich habe kurz daran gedacht, ob es vielleicht wirklich beide waren oder ob die beiden sich eben nochmal, also Tonina und Terry, sich nochmal gestritten oder miteinander gekämpft haben in Bezug auf die Tat oder im Nachgang der Tat, weil die eine die andere erwischt hat oder irgendwie, es kann ja, wir wissen es ja nicht und wir werden es leider auch gar nicht mehr erfahren, außer Tonina erbarmt sich irgendwann mal, die Story komplett zu erzählen, aber auch, dass sie es ihrer Schwester gegenüber auf dem Weg zum Gerichtstermin zugegeben hat, muss ich auch sagen, finde ich natürlich auch wieder ein starker Hinweis.
Ja, und also ich finde noch viel stärker, dass sie das in einem Gespräch mit einem Detective gemacht hat, das auch aufgenommen wurde. Mhm. Das kann ich euch jetzt hier nicht abspielen, weil ich es nicht gefunden habe. Aber das wurde aufgezeichnet und sie hat auch im Laufe der Vernehmung, die wir jetzt mit diesem Polizeibeamten hier gehört haben, mal gesagt, was ist, wenn ich schlafgewandelt bin?
Oh Gott.
Ich weiß nicht, ob ich schlafgewandelt bin. Und das ist für mich so ein bisschen so, den zweiten Ausweg zu suchen, falls ihre Mutter was anderes erzählt und das nicht auf sich nimmt und nicht sagt, ich mache das, ich gehe für dich ins Gefängnis.
Ja.
Und sie dann versucht zu sagen, na, da kann ich ja dann eh nichts dafür.
Ja, es ist wie so eine Art Geständnis unter vorgehaltener Hand.
Ja, so. Inkludiert in einem Alibi, so
genau,
ungefähr.
Genau, genau, ja, also, ja, richtig.
Also nicht das Alibi, dass sie es nicht getan hat, sondern das Alibi, dass sie
schlafgewandelt ist.
Genau, dass sie das jetzt nicht aktiv gewesen sein kann.
Ja,
das war ihr Unterbewusstsein.
Ja, stimmt.
Also,
stimmt,
ja, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort verdächtig in diesem Fall noch sagen möchte, aber ich finde es ganz, ganz unstimmig und mein Bauchgefühl sagt, dass es nicht Terry war und die Mutter ihre Tochter einfach nur vor dem Gefängnis retten wollte.
Das wäre natürlich heftig.
Weil sie eh nicht mehr so viel, sag ich mal, hatte. Also ja, sie gibt ihre Familie damit auf, aber diese Tochter wohnt halt seit 25 Jahren bei ihr. Und das ist schon auch nochmal krass, weil da auch kein Vater ist. Das heißt, Tonina war die Einzige, die mit ihr zusammen wohnte. Und ich glaube, dass da eine ganz andere Bindung entsteht als vielleicht bei anderen Eltern.
Ja.
Eine viel intensivere und dann auch so eine Aufopferungsrolle der Mutter jetzt Tonina gegenüber.
Ja, voll krass.
Also, ja, ihr könnt uns auf jeden Fall mal wissen lassen, was ihr zu dem Fall denkt. Das würde uns sehr interessieren.
Am besten in den Kommentaren in einem unserer Beiträge, weil genau. Wir das immer ein bisschen besser sehen als in den DMs.
Ja.
Lasst uns das da einfach mal wissen.
Da könnt ihr uns nämlich bei Instagram, bei überdosis.crime.podcast
mit UE
schreiben. Und wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Mhm. Wir sind hin und her gerissen, oder?
Voll. Ich habe noch gar keine richtige Meinung, außer meine beiden Theorien, dass es entweder beide zusammen waren.
Ja.
Ich glaube wirklich nicht, dass es Terry alleine war.
Ja.
Und meine andere Theorie ist eben, dass Terry vielleicht Tonina dabei erwischt hat und die beiden nochmal in den Streit geraten sind, was die Kratzspuren an beiden irgendwie belegen würde. Aber das ist wirklich, ich bin da auch hin und her gerissen. Ich kann da mich auch nicht auf eine Sache festlegen, weil ich es einfach super verwirrend finde, auch durch ihre Aussagen und dadurch, dass es halt auch wahrscheinlich ist oder wahrscheinlich sein könnte, dass sie die Terry, ihre Tochter, einfach nur schützen wollte.
Ja, dazu haben wir, glaube ich, auch zu wenig wirklich feste Informationen und Fakten, dass man das so beurteilen könnte und da jemanden von den beiden verurteilen könnte, so für sich selbst. Voll. Aber das war's für heute mit dem Fall. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei wart bei unserem Sounds of Crime. Und das ist auch die erste Folge im neuen Jahr.
Ja, Happy New Year.
Happy New Year. Aber wir hoffen, dass ihr dieses Jahr wieder mit dabei seid und fleißig hört. Wir freuen uns auf das Jahr 2024 mit euch und auf die Projekte, die kommen. Ganz bald bestimmt schon was ganz Spannendes.
Hoffentlich.
Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das hier zu beenden mit Chinoas abschließenden Worten.
Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
Beenden wir hier die Folge und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis Danny.
Bis nächste Woche.
Tschüss, ciao. Leute.
Sounds of Crime.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.